Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Mit dem früheren Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling. Dankeschön nochmal, dass Sie da sind, Herr Wilfling.
Gerne.
Über 40 Jahre waren Sie im Polizeidienst. Sie haben hunderte Kriminelle verhört, Morde aufgeklärt, darunter prominente Fälle wie die Morde an Schauspieler Walter Sedlmayr und an Modemacher Rudolf Mooshammer. Sie haben mal gesagt, der Showdown findet im Vernehmungszimmer statt. Wie meinen Sie das?
Die meisten Mordfälle werden durch die Vernehmung geklärt. Und 95% aller Gerichtsurteile beruhen auf dem sogenannten Personenbeweis. Mhm. Das heißt, trotz aller Technik, DNA und AFIS, was es heute alles gibt, ist noch immer der Personenbeweis, das heißt die Aussage von Zeugen, von Tätern, von Beschuldigten, von Gutachtern, immer noch das Allerwichtigste. Daraus ziehen wir die meisten Informationen.
Jetzt haben Sie Ihr viertes Buch geschrieben, Geheimnisse der Vernehmungskunst. Mein Eindruck, nachdem ich das Buch gelesen habe, Polizisten dürfen vor allem keine Formfehler machen, sonst ist die Vernehmung eines Zeugen oder eines Verdächtigen ganz schnell angreifbar.
Ja, das ist richtig. Ich bin froh, dass das Buch für die Allgemeinheit freigegeben wurde, weil es mal aufzeigt, wie umfassend die Pflichten sind, die man da hat und wie viele Dinge man beachten muss. Man denkt immer so, wenn man die Krimis sieht, na ja, da sitzt einer da und der wird dann unter Druck gesetzt und wird ausgefragt. Und dann sieht man mal, welche Grenzen uns gesetzt sind. Also vom Zeugnisverweigerungsrecht, Aussageverweigerungsrecht. Man darf keine Suggestivfragen stellen. Man darf nicht täuschen. Man darf nicht lügen. All diese Dinge, finde ich, sollte man ruhig einmal wissen und einmal hinaustragen, damit diese Klischees, die damit verbunden sind, einmal ein bisschen abgebaut werden.
Wir werden noch mit dem einen oder anderen Klischee, glaube ich, aufräumen hier in der Sendung. Ein anderer Punkt, den ich interessant finde, Respekt und Vertrauen in der Vernehmung. Das kann schwerfallen, wenn man einem mutmaßlichen Mörder gegenüber sitzt.
Das ist absolut richtig. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine eigenen Emotionen im Griff hat. Man muss, wenn man Profi ist, auch einen Kindermörder objektiv und fair behandeln. Und das spürt jedes Gegenüber. Und wenn ein Gegenüber Verachtung spürt oder Missachtung, dann wird es sich nicht öffnen. Das ist also ganz wichtig, dass Vernehmungsbeamte auf das Gegenüber eingehen und eine gute Chemie aufbauen.
Wir reden auch hier gleich noch weiter über Vernehmungstechniken. Ich habe jetzt hier ein paar Halbsätze, die Sie bitte ergänzen. Dass jeder Mensch zum Mörder werden kann.
Glaube ich wirklich.
Ich glaube an das Gute im Menschen, weil?
Weil ich erlebt habe, dass es immer noch mehr gute Menschen als böse gibt.
Wenn ich in meinem Job einen Lügendetektor hätte einsetzen können?
Hätte ich es nicht getan, weil der Lügendetektor in etwa 50% der Fälle falsch liegt.
Im Sommer 1963 saß ich eine Nacht im Gefängnis, weil?
Weil ich als 16-Jähriger an einer Rauferei auf einem Zeltlager beteiligt war und einen Wochenendearrest verpasst bekam.
Wenn ich nicht Polizist geworden wäre?
Wäre ich gerne Journalist geworden.
Der Tatort und andere Krimis im Fernsehen?
Sind teilweise gut, teilweise weniger gut.
Die Dartscheibe in meinem Arbeitszimmer?
Habe ich ganz selten benutzt.
Ohne meine Frau?
Wäre gar nichts gegangen und wäre ich jetzt nicht hier.
Wäre so eine Form als Vernehmungsmethode denkbar? Halbsatz, Verdächtiger vollendet, das wäre doch auch mal eine Technik.
Würde aber vor Gericht wahrscheinlich nicht haltbar sein, weil wir nicht täuschen dürfen. Wir dürfen keine Suggestion erzeugen und müssen klare, einfache, leicht verständliche Fragen stellen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit Ihrer Pensionierung halten Sie Vorträge, Sie schreiben Bücher, das neueste Geheimnisse der Vernehmungskunst. Sie sind als, ich sag mal, Vernehmungskünstler bekannt geworden. Gibt es denn ein Verhör, das den Durchbruch vielleicht brachte?
Ja, also Vernehmungskünstler möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mein Schwerpunkt war die Vernehmung, das ist richtig. Man spricht auch von Vernehmungskunst. Weil es natürlich schon eine sehr schwierige Angelegenheit ist. Menschen sind ja sehr kompliziert, aber ich glaube schon, dass mein größter Vernehmungserfolg die Überführung eines Serienmörders war, der dann 7 Morde gestanden hat.
Horst David. Das war in den 90ern, liegt lange zurück.
Es war 1994. Mhm. Man ist ihm auf die Spur gekommen durch einen Fingerabdruck. Damals wurde 1994 zum ersten Mal dieses AFIS eingeführt, die automatische Fingerabdruck-Identifizierungssystem beim Bundeskriminalamt. Das heißt, wenn irgendwo an einem Tatort einen Fingerabdruck hinterlassen wurde, dann konnte das jetzt der Computer überprüfen. Vorher musste man das mit der Lupe machen, kompliziert. Und der erste Treffer, den diese neue Technik hatte, war ein Fingerabdruck an einem Whiskyglas, das in der Wohnung einer Edelprostituierten in München-Schwabing stand, die in ihrem Apartment erdrosselt worden war. Und dieser Fingerabdruck war 20 Jahre lang nicht identifiziert, niemandem zugeordnet. Und plötzlich durch diese neue Technik konnte der Verursacher festgestellt werden. Und das war ein biederer Malermeister aus dem Raum Regensburg, Familienvater, ein ganz normaler Mensch, der allerdings getrennt lebte und deswegen wegen Unterhaltspflichtverletzung erkennungsdienstlich behandelt wurde. Und so kam es zu diesem Treffer.
Und wieso hat er dann irgendwann Ihnen gegenüber gestanden? Ich meine, das ging so weit, dass er Ihnen eine Zeit lang Postkarten aus dem Gefängnis geschickt hat.
Ja, das war dann eine außergewöhnliche Geschichte. Wir hatten jetzt diesen Fingerabdruck. Wir hatten einen Mord, der 20 Jahre zurück lag. Damals hatte man keinerlei Erfahrung mit sogenannten Altfällen. Mhm. Es war die Frage, lässt sich sowas überhaupt noch aufklären? Nach 20 Jahren, wer erinnert sich da noch? Und der Fingerabdruck ist an einem Glas im Wohnzimmer. Der Tatort war im Schlafzimmer. Also der alleine beweist mal gar nichts. Und es ist ja eine Prostituierte, die am Tag 10 Kunden hat. Und so mussten wir uns überlegen, es gibt nur eine Möglichkeit und das ist, dass er sich offenbart und dass er Geständnis ablegt. Und wenn man das weiß, dann erkundigt man sich natürlich, da gilt dann der Grundsatz, Wissen schaffen, um die Lüge zu erkennen. Und wir haben uns dann erkundigt, die Kollegen in Regensburg kannten diesen Mann und sagten, je mehr er unter Druck gerät, desto mehr lügt er und desto schwieriger wird er. Und wenn man weiß, dass man angelogen wird, kann man sich ja darauf einstellen.
Das sagen Sie jetzt. Ja, das Konzept. Ist interessant. Aber das zeigt ja schon, der Charakter des Gegenüber spielt eine große Rolle. Aber Sie sitzen ja jemandem gegenüber, den Sie eigentlich per se erstmal gar nicht kennen. Das heißt, die erste Aufgabe muss doch sein, herauszufinden, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Typ?
Das ist genau richtig und das ist ja auch die eigentliche Schwierigkeit. Wenn man jemand gut kennt, ist es einfacher zu erkennen, ob man angelogen wird oder nicht. Aber wenn man jemand überhaupt nicht kennt, muss man sich natürlich vorsichtig herantasten. Und das heißt, da gilt der Grundsatz, wenn der mir gegenüber sitzt und er erzählt mir irgendwas und ich habe den Eindruck, er lügt mich an, dann sollte man nicht jetzt sofort ihn einen Vorhalt machen und sagen, ich glaube Ihnen kein Wort oder sonst irgendwas, sondern man lässt ihn einfach lügen.
Weil dann ist zu, dann macht er zu und dann ist es vorbei. Hatten Sie denn auch mal Mitleid mit Tätern oder Täterinnen?
Ja, Mord ist nicht gleich Mord und Mörder nicht gleich Mörder und es gibt tatsächlich Taten, die kann man nachvollziehen. Man muss sie nicht rechtfertigen, klar. Aber da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Man muss sich mal vorstellen, eine Frau, die jahrelang schwer misshandelt wird von ihrem Ehemann und dann irgendwann eskaliert die Sache und dann greift sie halt zum Messer und stößt einmal zu und trifft ihn tödlich. Das ist eine andere Täterin wie jemand, der eiskalt, um sich zu bereichern, einen Menschen umbringt. Also da gibt es schon große Unterschiede. Wobei Mord ist Mord und wenn man ein Mordmerkmal erfüllt, wird man in der Regel mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Aber die Gerichte differenzieren hier schon sehr wohl und berücksichtigen das. Aber wie gesagt, es gibt schon große Unterschiede und es gab Täter, mit denen man richtig Mitleid hatte. Hm. und das verstehen konnte, wie es so weit kommen konnte. Es ist ja immer ein langer Prozess bis dahin. Es wird ja niemand über Nacht zum Mörder, zum Totschläger vielleicht schon, aber zum Mörder nicht. Und das muss man, kann man manchmal verstehen und manchmal muss man es nicht verstehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem früheren Mordkommissar Josef Wilfling. Herr Wilfling, im Klappentext zu Ihrem Buch steht, es ist nicht nur wichtig für die Polizeiarbeit, auch für private Situationen, Streitigkeiten oder im Job. Ich meine, die Vernehmungskniffe. Lässt sich da wirklich was übertragen aufs Private?
Es ließe sich etwas übertragen, wenn man die Fehler, die man machen kann im privaten Bereich, mir ging es genauso. Wenn ich mit meinem Sohn Diskussion habe oder mit meiner Ehefrau, dann kommt etwas, was ich Sachlichkeitskiller nenne. Und das ist die Emotion. Ja. Man ist emotional beteiligt, man ist Beteiligter und da sieht es dann ganz anders aus wie im professionellen Bereich. Und all das, was ich im Dienst automatisch berücksichtigt habe, all diese Grundregeln, die man zu beachten hat, die fallen dann da weg.
Das heißt, eigentlich ist es sogar schwieriger im Privaten oder auch im Beruflichen, also wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ist, seit langen Jahren zusammenarbeitet und dann eskaliert die Situation. Sachlichkeit ist so ein leichtes Wort.
Das ist richtig und darum schaltet man ja auch Vermittler ein, zum Beispiel Eheberater oder in der Wirtschaft werden dann neutrale Vermittler eingeschaltet. Also man führt keine Verhandlungen, wenn man selber Beteiligter ist, weil man will ja als Sieger hervorgehen daraus und der andere aber auch. Und das ist im professionellen Bereich bei der Vernehmung ganz anders. Da muss man darauf achten, dass jeder am Ende sich als Gewinner fühlt. Und das ganz Wichtige ist, dass man seine Emotionen beherrscht. Und das tut man eben im privaten Bereich oder wenn man beteiligt ist. Man ist negativ statt positiv. Man wird aggressiv, statt dass man Gelassenheit zeigt. Ja, laut statt leise. All diese Dinge, ständig reden, statt auch mal zuzuhören. Und Tadel statt Lob und Vorwürfe statt Verständnis. All diese Dinge, die kommen da zu tragen und die führen jetzt nicht gerade dazu, dass man zu einem vernünftigen Ergebnis kommt.
Absolut, das kennen wir alle.
Und darum gilt es eben im professionellen Bereich, dass man diese Dinge vermeidet. Diese Fehler darf man nicht machen und macht man auch nicht, weil ja das Gegenüber, ich bin ja nicht persönlich betroffen. Ich bin ja nicht ein Angehöriger des Opfers, sondern ich habe objektiv zu bleiben, neutral zu bleiben und das hilft dabei, dass man dann diese Grundregeln einhält, die es einzuhalten gibt.
Einen Aspekt finde ich aber ganz interessant, das haben Sie vorhin schon auch mal angesprochen. Man muss nicht immer sofort sagen, wenn man eine Lüge erkennt, entlarvt. Und ehrlich gesagt, das finde ich ist im Privaten durchaus auch so, gerade zum Beispiel bei Kindern. Da muss man nicht immer gleich sagen, oder?
Ich habe dich erwischt. Nein, das ist absolut kontraproduktiv. Man bezichtigt niemand der Lüge, wenn man es nicht hundertprozentig beweisen kann. Weil man muss wissen, jeder Mensch, der Schuld auf sich geladen hat, das liegt in unserer Natur, das ist in unserer DNA verankert, das kann man schon bei Kindern beobachten, der damit konfrontiert wird, der bestreitet erst einmal die Schuld.
Ja, klar.
Das kennen wir alle. Du hast
deinen
kleinen Bruder geschlagen. Nein, das war ich nicht. Ich habe es aber doch gesehen. Ja, aber nur ganz leicht. Und er hat angefangen.
Sie
und dieses
wissen,
Verhalten ist tatsächlich auch im ganz normalen Leben so üblich.
Sie wissen, wovon Sie reden. Sie hatten 4 Geschwister. Ne? Insgesamt waren Sie 5 zu Hause.
Ich hatte 4 Geschwister und ein reges Familienleben. Und da kenne ich die Problematiken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind seit 10 Jahren in Pension, aber ganz egal, was ich jetzt über Sie gelesen habe, Sie werden immer noch vor allem mit der Aufklärung der Morde an Walter Sedlmayr und Rudolf Mooshammer in Verbindung gebracht. 1990 war der eine Fall, 2005 der andere. Sind das auch die Fälle, die Sie noch besonders im Kopf haben?
Ja, ist schon richtig. Also den Fall Sedlmayr, der stand so ziemlich am Anfang meiner Zeit bei der Mordkommission und war ja ein Fall der Superlative. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Und der Fall, der bleibt an mir haften, wahrscheinlich bis ich selber mal ins Grab falle. Und das ist halt so, das ist, ob das Sedlmayr oder Moshammer ist, das sind Fälle, die haben eine unglaubliche Welle an Öffentlichkeitsinteresse ausgelöst. Und
klar, weil es natürlich auch öffentliche Personen waren. Bei Sedlmayr vermutete man ja erst einen Mord mit sexuellem Hintergrund. Wie sollten Sie da gezielt auf diese falsche Spur gebracht werden?
Ja, es war ja in der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass er homosexuell veranlagt war. Aber alle Insider wussten es, alle Journalisten, wir als Polizisten haben es auch alle gewusst. Und tatsächlich war am Tatort eine Szene dargestellt, als hätte hier was Sexuelles stattgefunden. Es waren im Schlafzimmer Präservative, mehrere drapiert, Gleitcreme, Peitschen. Und wir sollten offensichtlich glauben, da hätte irgendwas Sexuelles stattgefunden. Das konnten wir aber glatt widerlegen. Und haben dann erkannt, dass wir hier auf eine falsche Spur geführt werden sollen. Und so war es ja dann letztendlich auch. Es hatte nichts mit seiner sexuellen Präferenz zu tun, sondern es war ein geschäftlicher Hintergrund.
Am Ende ging es ums Geld.
Es ging ums Geld, es ging um seinen Geschäftspartner, um die gemeinsame Wirtschaft, die sie beide aufgemacht hatten, um Betrug, um Schwindel, er kam dahinter und es kam zum Zerwürfnis, es kam zum Streit. Der Streit ist eskaliert und an dem Wochenende war es dann ganz besonders schwierig. Und Sedlmayr hat dann gedroht, am Montag gehe ich zum Anwalt und dann zeige ich dich an und du wirst aus dem Geschäft rausgeworfen. Und den Montag hat er nicht mehr erlebt.
Als Sie an den Tatort kamen, das müssen ja grauenvolle Bilder gewesen sein. Die kriegen Sie nie mehr aus dem Kopf.
Nein, also das Bild trage ich mit mir herum. Ich kann aber damit umgehen und es kann das verkraften. Aber es war wirklich ein ganz schlimmer Anblick, weil Sedlmayr ist ja quasi zu Tode gefoltert worden. Das war ja eine regelrechte Hinrichtung. Man hat ihn ja geschlagen, man hat ihn gefesselt mit Klebeband. Man hat ihm die Kehle durchgeschnitten vom linken zum rechten Ohr, ohne aber die Halsschlagadern zu eröffnen. Man hat ihm ein 30 cm langes Küchenmesser links und rechts in die Nieren gestochen. Kann man sich vorstellen, das ist pure Folter und wie schmerzhaft das ist. Und dann hat man ihm mit einem 1000 Gramm schweren Schlosserhammer den Schädel eingeschlagen. Es war eine grausame Tötung und der Tatort war entsprechend natürlich ein blutiger Tatort und ein schrecklicher Anblick. Und ich glaube, jeder, der das gesehen hat, trägt das bis ans Lebensende mit sich rum.
Wie kamen Sie denn am Ende auf die Täter, unter anderem ja Sedlmayrs Ziehsohn? Was war am Ende der Schlüssel?
Der Schlüssel, nicht nur hier, sondern eigentlich bei jedem Mordfall, ist das Motiv. Man muss ein Motiv finden. Wenn man kein Motiv findet, wird es schwierig. Und das war auch hier der Fall. Welches Motiv stand hinter der Tat? Und das war insofern schwierig, weil das Motiv in einem Vertragswerk versteckt war. Es gab einen Vertrag zwischen ihm und seinem Ziehsohn, seinem Kompagnon. Und der Vertrag besagte, dass das Lokal, der Pachtvertrag, der sehr viel wert war, nach dem Tod eines der Gesellschafter auf den anderen übergeht. Und das war verklausuliert in dem Vertrag drin. Und so konnte der Tatverdächtige nach dem Tod Sedlmayr sagen, ich bin ruiniert. Mit dem Tod meines Mentors ist bei mir alles aus. Ich habe Schulden, ich kann zusperren. Und hat sich selber als Opfer dargestellt. In Wirklichkeit aber konnten wir nachweisen, nein, das ist nicht so. Wenn nicht die Brauerei ihn ausgesperrt hätte vor seinem Erbe, eigentlich widerrechtlich, hätte er einen guten Reibach gemacht und wäre alle schuldenlos gewesen. Und erst als wir ihm dieses Motiv nachweisen konnten und noch eine Reihe anderer Indizien hatten, also Faserspuren und so weiter, das Alibi konnten wir widerlegen, reichte es dann zur Festnahme.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben eben drüber gesprochen. Die Aufklärung des Sedlmayr-Mordes war ein großer Erfolg für Sie und Ihr Team. Was die Bilanz trübt, sind die beiden Münchner Morde von der Neonazi-Gruppe NSU. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wieso kam die Polizei jahrelang nicht auf den rechtsextremen Hintergrund der Taten?
Da kann ich nur einen sagen. Es ist hier etwas gewesen, was es vorher noch nie gab. Und wir haben in einem Bereich ermittelt, den es halt mal gibt. Und das ist so. Und wir hatten einfach keine Vorstellung davon, dass es hier in Deutschland eine rechtsextreme Terrorzelle gibt, die solche Taten begeht. Das haben alle ausgeschlossen. Hm. Auch der Verfassungsschutz, auch die Medien. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal irgendjemand sich gemeldet hätte und hätte gesagt, da gibt's irgendwie eine Gruppe, die käme dafür in Frage. Ich glaube einfach, uns hat die Fantasie gefehlt. Wir sind da einfach überzeugt gewesen, dass wir hier in dem Bereich OK ermitteln. Und das,
organisierte
da gab's ja auch genügend Anhaltspunkte.
OK steht
so
für,
ist es ja nicht, organisierte Kriminalität. Ja. Und da gab es ja auch einige Fälle, wo man Hinweise hatte. Die allerdings kann ich mich erinnern, dass zum Beispiel noch 3 Wochen vor der Tat ein großer Artikel in einer renommierten Illustrierten war, die die Wettmafia dafür verantwortlich gemacht hat.
Ich glaube, es war der Spiegel. Mordserie. Der würde sich jetzt dagegen wehren, als Illustrierte bezeichnet zu werden. Aber ich glaube, es war der Spiegel.
Das ist,
interessant ist aber, dass ja daraus unter anderem aus dem NSU-Verfahren, nach dem, was wir jetzt dann heute wissen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber auch mit einzelnen anderen Fällen entsteht dann oft der Vorwurf, die Polizei, die Behörden seien auf dem rechten Auge blind. Wie sehr ärgert Sie das?
Das ärgert mich sehr und das verletzt mich auch und auch meine Kollegen, weil das einfach nicht stimmt und weil das einfach eine wirklich bösartige Unterstellung ist. Uns als Rassisten zu bezeichnen, als jeder von uns hätte diese Mordserie gerne aufgeklärt. Und man kann ja an dem Aufwand sehen, der betrieben wurde, dass jeder wirklich das auch wollte, dass da ernsthaft betrieben worden ist. Aber dass man uns hier als Rassisten oder Nazis bezeichnet, die ganz bewusst in die falsche Richtung ermittelt haben, das ist schon beleidigend, das ist schon verleumderisch. Und das hat mich auch wirklich sehr getroffen. Und es wurde auch sehr viel in der Öffentlichkeit verbreitet, was nachweislich falsch ist. Ich war nur für die Münchner Fälle zuständig und da auch nur für die Anfangsermittlungen. Ich habe nicht zu dieser Sonderkommission gehört, aber ich habe die Anfangsermittlungen geleitet. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir uns um die Angehörigen, um die Opferangehörigen wirklich rührend gekümmert haben. Mhm. Wir haben alles erledigt. Wir haben die Leute betreut. Wir haben die geschäftlichen Dinge abgewickelt. Wir haben den Weißen Ring eingeschaltet. Die wurden finanziell unterstützt. Jede Woche mindestens 3-mal kam die Familie zu mir ins Büro und hat mich stundenlang ausgefragt. Und ich habe Rede und Antwort gestanden. Und ich kann mich erinnern, dass die selber alle der Meinung waren, dass die Täter aus in der türkischen Drogenmafia zu suchen sind.
Jetzt ist die Frage ist ja auch, das eine ist passiert, aber werden die richtigen Schlüsse daraus gezogen? Und wenn ich dann jetzt heute so lese, man hört mal aus Frankfurter Polizeikreisen, da werden möglicherweise Daten weitergegeben, es werden Drohbriefe geschrieben an eine Anwältin, unterzeichnet mit NSU 2.0. Es gab jetzt einen LKA-Beamten, der sich mit anderen Rechtsextremen angeblich auf den Tag X vorbereitet hat, Waffen gehortet hat. Ist die Polizei oder dieses Milieu anfällig für sowas? Würden Sie das sagen?
Überhaupt nicht. Ich bin auch überzeugt, dass da ermittelt wird in all diesen Dingen. Aber man kann natürlich nicht alles an die große Glocke hängen. Und man kann auch nicht erwarten, dass über alle Ermittlungen und über alle Ermittlungsschritte laufend die Öffentlichkeit informiert wird. Aber ich weiß definitiv, dass hier ganz intensiv in der Richtung ermittelt wird. Wir wissen auch mittlerweile, dass es Netzwerke gibt, die man aufdecken muss. Und da ist man ja auch dran. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass der NSU-Prozess, den ich weitgehend mitverfolgt habe, von diesem Gericht eine Meisterleistung war. Das muss man sich mal vorstellen, mit über 80 Anwälten haben diese Juristen das über die Bühne gebracht. Das ist eine unglaubliche Leistung gewesen, ein solches Urteil dann zustande zu bringen, ohne dass der Prozess irgendwie geplatzt ist. Und das wird heute überhaupt nicht gewürdigt. Und da müsste man auch mal sagen, das war wirklich eine großartige Leistung von diesen Juristen und zeigt doch, dass man hier schon bemüht ist. Und man darf doch nicht immer nur das Negative herauskehren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Über 40 Jahre im Polizeidienst. Sie haben verschiedene Bereiche kennengelernt, haben Karriere gemacht bis hin zum Leiter der Münchner Mordkommission. Wir haben eben über Kritik an Polizisten und Ermittlern gesprochen. Es gibt auch die andere Seite, Gewalt und Respektlosigkeit gegen Polizisten, die zugenommen hat, oder würden Sie sagen?
Auf jeden Fall, ja. Das ist deutlich zu beobachten. Und diese Respektlosigkeit gegenüber Vertretern des Staates hat aus meiner Sicht etwas damit zu tun, dass man respektlos ist gegenüber diesem Staat. Das geht bis hin zu Hass auf diesen Staat und den kriegen wir halt als allererstes ab.
Den kriegen auch Rettungskräfte ab, einem Unfallort, auch das.
Alle, die diesen Staat vertreten, kriegen das ab. Und es ist aber natürlich viele dieser Vorfälle sind auch dem Alkohol geschuldet, muss man auch sehen. Und irgendwie fehlt es auch an der Erziehung. So manche Jugendliche, das sind ja vorwiegend Jugendliche. Und da muss man schon mal drüber nachdenken, was da los ist.
Jetzt haben Sie ja durchaus auch eine heiße Zeit erlebt, nämlich die Demonstrationen Ende der 60er. Die haben Sie ja selber auch begleitet. Und wie schwer ist es da in der Rolle des Polizisten? Weil das eine oder andere Mal ist man ja vielleicht auch mit dem Herzen bei den Protestierenden.
Das ist richtig. Ich war bei den 68ern. Und ich war ja eigentlich in vielen Punkten einer Meinung mit dem, wer war schon für den Vietnamkrieg, also kein vernünftiger Mensch. Und trotzdem hat sich da eine Front aufgebaut und ich kann mich an eine Demonstration erinnern, 68, da ging es gegen den Springer Verlag, da standen gewalttätige Demonstranten in München in der Barerstraße in einem Park und haben uns mit Pflastersteinen beworfen. Und wir hatten damals nur normale Uniformen an, keine Helme, keine Schilder. Und da wurden viele Kollegen verletzt. Und ich kann mich erinnern, wir standen da und da hat sich ein richtiger Hass aufgestaut. Und diesen Hass, den ich da empfunden habe, der ist mir heute noch unheimlich. Und da konnte man sehen, wie sich hier diese Fronten dann, wenn sich die gegenüberstehen, wie sich die verhärten. Und da spielt es dann keine Rolle mehr, ob ich jetzt Verständnis hatte für die Anliegen, die die dort vertreten haben. Und das hat mir aber schon gezeigt, dass man da, wenn man diese Dinge jetzt im Fernsehen verfolgt mit diesem Hass, der da abzulesen ist, mit dieser Energie, die da frei wird, und da kann man das nachvollziehen.
Jetzt machen viele Polizisten Tausende von Überstunden. Das Interesse beim Nachwuchs, sage ich mal, hält sich in Grenzen. Also es gibt ja, die Polizei sucht. Wurde die Polizei zuletzt vielleicht auch zu wenig unterstützt, sodass dieses eigentlich ja schöne Bild, dein Freund und Helfer, dass das bröckelt?
Das trifft sicherlich in einigen Regionen unseres Landes zu. In Bayern weniger. Ich muss euch wirklich ehrlicherweise sagen.
In Bayern wieder.
In Bayern ist es tatsächlich so, dass die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Und ich kann nur sagen, ich habe schon den Eindruck, dass die politischen Führungskräfte in Bayern hinter der Polizei stehen. Ich weiß aber auch, dass in anderen Regionen unseres Landes, die ich jetzt nicht näher bezeichnen will, man kennt ja auch dort Kollegen, dass sich die alleine gelassen fühlen. Von den politisch Verantwortlichen. Die sagen alle übereinstimmend, wir haben den Eindruck, dass die nicht hinter uns stehen, uns nicht unterstützen, sondern uns sogar noch Knüppel zwischen die Beine werfen. Und das ist der Unterschied.
Und wenn jetzt ein junger Mensch zuhört, der überlegt, ach, gehe ich vielleicht zur Polizei irgendwie da in diese Richtung, nennen Sie ganz kurz einen Grund, warum es sich lohnt.
der schönste und spannendste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und ich kann jedem nur raten, dass er das macht, weil er unglaublich vielseitig ist. Die meisten wollen ja mit Menschen zu tun haben. Und das hat man da. Und es ist ein Beruf, der garantiert nicht langweilig ist. Und man hat jeden Tag, erwartet einen irgendwas anderes.
Und es ist ein Job, der immer gebraucht werden wird.
Und man wird immer gebraucht und wird nie arbeitslos.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Wilfling, nachdem Sie jetzt aus der aktiven Ermittlungsarbeit raus sind, schauen Sie mehr oder weniger Krimis, sonntagsabends oder wann auch immer?
Gelegentlich ja. Also ich habe überhaupt nichts gegen Krimis. Es gibt gute, es gibt weniger gute. Aber ich bin der Meinung, Krimis haben ja den Auftrag oder die Aufgabe, den Menschen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und aufzuzeigen, welche Defizite es in der menschlichen Gesellschaft gibt. Es gibt nun mal das Böse, das wird wohl keiner bestreiten. Also habe ich da überhaupt keine Einwände dagegen. Ob das jetzt immer so realistisch ist, was man da zu sehen kriegt, wage ich zu bezweifeln. Das betrifft ganz besonders die Protagonisten. Und manchmal muss ich direkt schmunzeln oder mich sogar ärgern, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen, die Fernsehkommissare so betrachte. Das sind dann schon mitunter ein bisschen zu viel Ecken und Kanten.
So kaputte Typen. Sieht,
so kaputte Typen oder Alkoholproblem oder alle geschieden oder alle leben in einem irgendwie desolaten Zustand.
Ja, es kann nicht jeder so perfekt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren mit der Ehefrau glücklich verheiratet sein.
Ja, das ist richtig. Also es könnte nicht jeder so spießig daherkommen wie ich. Ja, das wäre vielleicht langweilig für die Zuschauer. Das geht schon in Ordnung, aber es sollte schon ein bisschen im Rahmen bleiben. Ein Schimanski würde keinen einzigen Tag bei der Mordkommission arbeiten. Und bei uns läuft auch nicht jeder Tag und Nacht mit einem Parker rum oder mit einer Zipfelmütze.
Aber Sie mochten am liebsten, glaube ich, Columbo, ne? Die US-Serie aus den 60ern, 70ern. Der hat es Ihnen irgendwie angetan, glaube ich.
Ja, da war ich ein Fan. Mhm. Sehr intelligent gemacht. Natürlich auch nicht realistisch, ja. Aber vom Vernehmungstechnischen her war es beeindruckend. Es gibt diese Vernehmungstechnik, die er anwendet, die Reed-Methode in Amerika tatsächlich, also sich zurücknehmen und den anderen erklären und kommen lassen. Das war hervorragend umgesetzt und faszinierend intelligent gemacht und das hat mir gefallen.
Schauen wir gerade nochmal auf den familiären Hintergrund. Sie haben ja ganz oft betont, dass die Familie und das Privatleben, dass das auch Ihr Rückhalt war, weil das so Ihr Rückzugspunkt war. Aber wie sind Ihre Frau, Ihr Sohn mit Ihrer Arbeit umgegangen? War das dann gar kein Thema zu Hause?
Es ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man einen zeitintensiven und schweren Beruf hat, dass man ein privates Umfeld hat, das intakt ist. Das gibt den nötigen Rückhalt. Kann man nicht vorstellen, wenn es zu Hause nicht stimmt, dass man dann so einen Beruf bewältigen könnte. Diese Doppelbelastung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand auf Dauer aushält. Bei mir war es so, ich habe meine beruflichen Probleme davon zu Hause ausgeblendet. Das war vereinbart mit meiner Frau. Ich spreche zu Hause nicht über meine Fälle oder über meine beruflichen Dinge. Das war so und das hat sie auch akzeptiert. Das wollte ich auch nicht nochmal in die Familie reintragen. Und das hat wunderbar geklappt.
Aber trotzdem hat sie ja mitgekriegt, wenn nachts um drei das Telefon klingelte und sie mussten raus zu einem Mordfall.
Ja, das war tatsächlich so. Die meisten Morde passieren mal am Wochenende oder in der Nacht.
Oh Gott, das ist Sonntag.
Und das ist das Einzige, was im Krimi wirklich stimmt, dass nachts das Telefon klingelt. Und bei mir war es so, meine Frau ist immer mit aufgestanden, hat mir dann einen Kaffee gemacht und dann bin ich losgefahren. Und es ist schon wichtig, dass das der Partner mitträgt. Und nicht schon wieder jammert, ja, ist das Wochenende kaputt. Das ist auch alles ziemlich belastbar dann. Mhm. Also der Partner muss das mittragen. Und wenn meine Frau das nicht mitgetragen hätte, hätte ich das gar nicht in der Intensität machen können.
Und es scheint ja einigermaßen gut funktioniert zu haben, sonst wäre Ihr Sohn jetzt nicht auch bei der Polizei.
Das hat gut funktioniert und deshalb ist mein Sohn auch zur Polizei gegangen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie werden demnächst wieder in Rheinland-Pfalz sein beim Krimi-Festival Tatort Eifel. Da lesen Sie aus Ihrem aktuellen Buch Geheimnisse der Vernehmungskunst. Ich warne Sie vor, da haben Sie es mit echten Spezialisten zu tun. Das ist ein tolles Krimi-Publikum. Wie ist denn das bei Ihren Lesungen? Kommen da mehr Frauen oder mehr Männer?
Es sind eindeutig die Frauen in der Überzahl.
Haben Sie eine Erklärung?
Frauen sind einfach neugieriger und tiefgründiger.
Oder wollen Sie vorbereitet sein, weil ja Männer krimineller sind als Frauen?
Ja, das ist, muss man leider Gottes so sagen. In meinem Bereich 90% der Täter sind Männer und 10% Frauen. Also da sieht man schon, dass die Gewalt immer noch die Domäne der Männer ist. Aber wenn es dann soweit ist, also wenn Frauen morden, dann unterscheiden sie sich, was die Brutalität oder die Konsequenz betrifft, nicht
und gibt's,
von Männern.
Gibt es denn Unterschiede in der Vernehmung von Männern und Frauen?
Die gibt es aus meiner persönlichen Erfahrung, ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber Frauen sind wesentlich hartnäckiger. Also wenn man einen Mann mit Fakten konfrontiert, dann kann man in der Regel damit rechnen, wenn man knallharte Fakten vorlegt, dass der irgendwann sagt, ja, okay, ich habe gelogen oder ich war's oder was auch immer. Mit Fakten kommt man bei Frauen selten zum Ziel. Da muss man eher so Emotionen ansprechen.
Jetzt sind Sie ja seit 10 Jahren raus aus dem eigentlichen Job. Sie machen nicht den Eindruck, als ob Ihnen irgendwas fehlen würde.
Nein, ich habe durch die Bücher, die ich geschrieben habe, ein reges Leben beibehalten. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich halte viele Vorträge bzw. Lesungen. Eigentlich sind es Vorträge. Und komme da in Kontakt mit wahnsinnig vielen Menschen. Das macht Spaß. Die Rückmeldungen sind alle sehr positiv. Und man ist beschäftigt. Und es ist sehr wichtig, dass man irgendwas macht, wenn man pensioniert ist. Egal was, aber man muss was machen, sollte ein Hobby haben. Und mein Hobby ist eben das Schreiben gewesen und das macht sich jetzt bezahlt.
Aber ein bisschen mehr Zeit für Ihre Frau haben Sie schon auch. Die tauchte da jetzt gar nicht auf, das macht mir Sorge.
Nein, meine Frau, das ist wie beim Columbo, da bleibt die Frau auch immer im Hintergrund. Die ist zufrieden und ab und zu begleitet sie mich, aber sie ist auch gerne zu Hause und ich bin dann halt alleine unterwegs, aber es ist nach 50-jähriger Ehe jetzt kein großes Problem.
Ihre Frau hat als Friseurin gearbeitet, später in der Bank. Ich möchte gerne wissen, ob die Geschichte stimmt, dass sie Ihnen ihr Taschengeld eine Zeit lang in bar ausgegeben hat?
Das ist heute noch so. Also die finanziellen Angelegenheiten macht meine Frau. Die erledigt das alles und ich kriege schon seit eh und je ein Taschengeld. Das ist mir ganz recht. Ich kümmere mich nicht um diese finanziellen Dinge. Geld interessiert mich nicht. Und sie ist da sehr genau und legt mir immer jedes Monat mein Taschengeld hin. Aber ich darf schon mal nachfassen. Das ist dann schon erlaubt.
Also, und Sie dürfen auch mal um eine Erhöhung bitten.
Ich darf auch mal gelegentlich um eine Erhöhung bitten. Also, aber mir ist das recht so und ich finde es in Ordnung.
Sie hatten ja eigentlich vor, mit dem Wohnmobil durch Deutschland zu fahren, wenn Sie dann in Pension sind. Das hat bisher noch nicht geklappt, aber in dem Zusammenhang habe ich gedacht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und Sie haben es eben gesagt, Sie sind ja ohnehin viel unterwegs. Also um nochmal auf das Klischee mit dem Kaffeetrinker zu kommen, was man in dieser Zeit ja braucht, man darf ja diese To-Go-Becher, diese Wegwerfbecher, die sind ja völlig out, die darf man nicht mehr nehmen, weil umweltschädlich. Ja. Deshalb ein SWR1-Thermobecher im quietschegelb. Und dann dachte ich, da Ihre Frau Sie ja doch ab und an begleitet. Und bevor dann doch noch nach so langer Zeit Streit aufkommt, vielleicht noch den ganz neutralen Becher für Ihre Frau.
Oh, danke schön.
Ja?
Das freut mich sehr. Da wird sie sich freuen, ja.
Da wünsche ich Ihnen alles Gute für die nächsten Jahre beim Bücherschreiben, beim durch die Gegend fahren und ganz herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Dankeschön.
Josef Wilfling in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.